Sie hören einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann. Weitere Beiträge finden Sie unter www.tetis-natur.de und www.tiergesundheit.net.
Hallo liebe Zuhörer, heute hören Sie einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann. Im Interview Christoph Rabanus. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Mein junger Hund. Wir besprechen verschiedene Themen wie zum Beispiel Würmer und Wurmkuren beim Welpen und Junghund, Impfungen bei jungen Hunden und Welpen und die Fütterung beim Junghund. Was braucht er für spezielle Nährstoffe? Worauf muss man gerade bei der Fütterung beim jungen Hund achten? Gerade im ersten Jahr entscheidet sich ja viel über die Gesundheit des Hundes und auch für die Folgejahre wird hier der Grundstein gesetzt. Und darum würden wir es gerne einmal etwas genauer beleuchten. Sie hören jetzt Teil 1 mit den Themen Wurmkuren und Impfungen beim jungen Hund. Und in Teil 2 beschäftigen wir uns dann ausführlich mit dem Thema Fütterung und sonstige medizinische Versorgung des Junghundes. Ich habe im Internet mal im großen www geschaut, was es da für Empfehlungen und Merksätze zu Impfungen und Wurmkuren gibt. Und da liest man folgenden Satz. Auch wenn Sie im ersten Moment nicht daran denken, wenn Sie in die Wurfkiste der süßen kleinen Hundebabys blicken, doch schon von Geburt an können die Welpen mit Würmern infiziert sein. Dies gefährdet nicht nur akut die Gesundheit, sondern kann sogar das Wachstum einiger Organe negativ beeinflussen und das Immunsystem so schwächen, dass der Welpe daran stirbt. Aus diesem Grund ist es wichtig, Hundewelpen so früh wie möglich und regelmäßig zu entwurmen. Mein Gott, das klingt wirklich gruselig. Christoph, kannst du uns da mal bitte eine Einschätzung zu geben, was wir davon zu halten haben?
Und du hast immer gedacht, Welpen wären niedlich. Du hast gar nicht gewusst, dass es todbringende Monster sind.
Oh Gott, nee, das habe ich wirklich nicht gewusst. Wollen wir das einmal Stück für Stück durchgehen, um das mal einmal genau zu beleuchten? Sind Welpen, die womöglich Würmer haben, für uns und unsere Kinder eine große Gefahr?
Wenn der Hund einem Menschen durchs Gesicht leckt, müsste ja, damit es zu einer Infektion mit Spulwürmern kommt bei Menschen, müsste der Speichel des Hundes infektionsfähige Larven oder Eier enthalten. Der Speichel des Hundes enthält definitiv keine infektionsfähigen Larven oder Eier voll Spulwürmern oder anderen Würmern. Darum ist ein Ansteckungsweg über das Ablecken des Menschen, selbst wenn der Speichel des Hundes in unseren Mund gelangen würde, kein Ansteckungsweg für Spulwürmer.
Das heißt, man muss sich also keine Sorgen machen, wenn der Welpe einem einmal durchs Gesicht geschleppert hat, dass man sich dadurch jetzt Würmer holt und eine Infektion von Würmern holt und dadurch krank wird.
Ja, auch dann nicht, wenn er einem zehnmal durchs Gesicht leckt, auch bei Kindern nicht.
Ja.
Es gibt keinen Infektionsweg der Spulwürmer über den Speichel des Hundes auf den Menschen.
Okay, das ist ja eine super Erleichterung, also können wir uns da auf jeden Fall mal entspannen. Wie ist denn dann der, also wie könnte ein möglicher Ansteckungsweg denn aussehen?
Rein theoretisch könnte sich ein immungeschwächter Mensch an Larven von Spulwürmern anstecken, die sich im Kot des Hundes befinden.
Okay.
Dazu müsste der Hundekot ausgeschieden worden sein, 14 Tage gelegen haben. Dann entstehen da infektionsfähige Larven und dann muss ich diese Larven in den Mund bekommen. Die Gefahr besteht, wenn Kinder auf Kinderspielplätzen oder auf anderen Plätzen spielen, Hundekot in die Finger nehmen und gerade Kinder in der oralen Phase sich die Hände dann in den Mund stecken, dann besteht eine theoretische Möglichkeit, dass die Kinder infektionsfähige Larven aufnehmen. Es ist also schon wichtig, dass auf den Plätzen, wo Kinder spielen, nicht Kot herumliegt, egal ob von Hund, Katze oder anderen Tieren. Bitte keine übertriebene Hygiene, aber auch total zugekotete Plätze sollte man einfach mit Kindern meiden.
Ja, das sollte ja selbstverständlich sein, dass wir unsere Kinder nicht irgendwo spielen lassen, wo alles voller Hunde oder Tier oder Menschenkot ist.
Genau so ist es und da handelt es sich ja auch nicht nur um die Spulwurmlarven, die darum schwirren könnten, rein theoretisch, sondern es gibt ja auch zig andere Erreger, die infektiös sein können. Immunstarke Kinder haben mit nicht zum Problem. Immungeschwächte Kinder sind dadurch schon gefährdet. Also eine gewisse Hygiene auf den Kinderspielplätzen oder überall dort, wo Kinder spielen, sollte man einhalten. Das gilt besonders für Kleinkinder.
Ja.
Besonders für Kinder, die in der oralen Phase sind.
Ja, klar.
Erwachsene tangiert dieses Problem so gut wie gar nicht.
Das ist doch schon mal sicher und gut zu wissen, dass da nicht die Gefahr für uns ausgeht. Sehr schön.
Vielleicht wäre es mal wichtig zu sagen, dass das Verabreichen von Wurmkuren nicht die Lösung ist. Man muss die Hygiene einigermaßen einhalten, denn es gibt nicht nur Wurmlarven, sondern alle möglichen anderen Erreger. Ich kann jetzt nicht eine Wurmkur nehmen, dem Hund geben und sagen, so, jetzt kann mein Kind oder ich selber in der Hunde
Schiete
spielen. Und es kann mir nichts passieren.
Ja.
Es ist Unsinn, Code ist Code und man trennt einfach Spielbereich, Essensbereich.
Und Hundeklo.
Von Fäkalien.
Ja.
Allgemein. Das gilt auch für menschliche Fäkalien. Ich esse ja auch nicht im Klärbecken.
Nein. Also für uns besteht keine Gefahr, wenn wir die nötigen hygienischen Regeln einhalten, die eigentlich ja selbstverständlich sind. Aber was ist jetzt mit unserem Welpen? Wir haben diese Horrorgeschichten, dass die Welpen daran sterben können. Christoph, für uns ist nicht gefährlich, für unsere Welpen denn?
Parasiten wie die Spulwürmer gehören seit Jahrtausenden zum Leben der Hunde dazu.
Mhm.
Und es besteht eigentlich ein sehr stabiles Gleichgewicht zwischen Wirt und Parasit.
Okay.
Der ganz junge Welpe nimmt Wurmlarven auf, und zwar schon mit der Muttermilch, beziehungsweise auch mit einer Infektion schon im Mutterleib. Und der neugeborene Welpe hat keine passenden Antikörper gegen diese Würmer, gegen die Larven nicht und auch gegen die Würmer nicht. Und bildet diese Immunität mit der ersten Infektion schon innerhalb von 3 Wochen aus.
Wow.
Und wenn diese Immunitätsausbildung nicht gestört wird, weil jede Wurmkur unterbricht diese Immunitätsbildung.
Also die Wurmkur stört die Immunitätsbildung, okay, ja.
Ja, die Wurmkur stört das. Und wenn ich das ungestört ablaufen lasse, entsteht unmittelbar nach der ersten Wurminfektion, innerhalb der ersten 3 Wochen, ein stabiles Wirt-Parasit-Verhältnis. Das heißt, die Spulwürmer können schon im jungen Welpen nicht mehr gefährlich werden. Die mehr, dass die Verwurmung das Immunsystem schädigt, ist ein Hahn herbeigezogen. Hier wird eindeutig Ursache und Wirkung verwechselt. Nur bei einem stark geschädigten Immunsystem, bei einem stark geschwächten Immunsystem, bei einem stark supprimierten Immunsystem, nur dann gerät dieses Parasit-Wirt-Gleichgewicht durcheinander. Und dann gelingt es dem Parasiten, die Oberhand zu gewinnen. Und es kommt als Folge der Immunschwäche.
Das heißt, zuerst war die Immunschwäche und nur für Welpen, die nicht gut drauf sind, die nicht fit sind, die wirklich immunschwach sind, kann diese Wurmerkrankung gefährlich werden. Alle anderen stecken das eigentlich super weg und bilden dadurch sogar ein viel stärkeres Immunsystem aus.
Genau. Nicht die Würmer verursachen die Immunschwäche, sondern erst eine starke Immunschwäche des Welpen ermöglicht es den Würmern, sich zu vermehren.
Okay.
Also das ist, was in den Büchern steht oder was du vorhin aus dem Internet zitiert hast, ist einfach falsch. Es ist fachlich falsch. Es ist nicht so, der Wurmbefall schwächt das Immunsystem, sondern das schwache Immunsystem ermöglicht einen Wurmbefall.
Sehr, sehr, sehr spannend. Das wird ja mal von einer ganz anderen Seite hier beleuchtet. Das kennt man so ja gar nicht.
Ja, und nun muss man bedenken, dass ja die chemische Wurmkur das Immunsystem schwächt.
Ja, genau.
Und damit erst einen Wurmbefall ermöglicht.
Macht.
So, also man muss sich fragen, ob man hier überhaupt das Richtige tut. Der immunstarke Welpe, der gesunde Welpe, hat kein Problem mit den Spulwürmern. Und nun gehe ich mit dieser ständigen Entwurmerei daher, schwäche das Immunsystem.
Ja, alle 14 Tage, genau.
Ja.
In der Empfehlung.
Das bleibt nicht ohne Folgen.
Ja, was machen wir denn jetzt? Prophylaktisch entwurmen, gezielt entwurmen, wie gehen wir da vor?
Wurmkuren sind verschreibungspflichtige Medikamente. Das heißt, ich setze sie nur gezielt zur Therapie ein. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, solche Medikamente prophylaktisch einsetzen zu wollen. Wurmerkrankungen sind Erkrankungen, wie jeder andere auch. Sie bedürfen einer sorgfältigen Diagnose und einer gezielten Therapie. Und es ist absoluter Irrsinn, eine Krankheit prophylaktisch mit Medikamenten zu behandeln, von der ich gar nicht weiß, ob sie da ist und ob sie überhaupt kommen wird. Der immunstarke Welpe hat überhaupt kein Problem mit Spulwürmern. Und wenn auch mal mit dem Koten Spulwurm abgeht, ist das kein Zeichen dafür, dass der Welpe verwurmt ist, sondern es ist in den allermeisten Fällen so, dass die Selbstreinigung des Welpen durch das intakte Immunsystem funktioniert und darum der adult gewordene Wurm sich im Darm nicht halten kann und abgeht. Keine Panik, wenn so etwas mal passiert. Sorgfältige Diagnose heißt hier vor allen Dingen klinische Symptome beobachten. Das heißt, zeigt der Welpe Zeichen von Erkrankung. Und wenn man das denn möchte, regelmäßig Kotproben an ein unabhängiges Labor schicken.
Ganz wichtig, unabhängiges Labor.
Also da bietet sich zum Beispiel die LUFA an, also die Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Kann jeder Laie auch Kotproben hinschicken und kriegt da Ergebnisse. Da hat man eine etwas größere Gewähr, dass auch ein Fachmann da durchs Mikroskop guckt und nicht eine Tierarzthelferin.
Ja, die Fachmänner machen das jeden Tag, das ist nochmal wichtig zu sagen. Die wissen ganz genau, was sie da sehen. Das ist nicht so einfach zwischen irgendwelchen Pollen, die der Hund vielleicht aufgenommen hat, und einem Wurmei zum Beispiel zu unterscheiden. Darum ist es wichtig, dass das ein Profi macht.
Also wenn man Kotprobenergebnisse von Tierkliniken nochmal überprüfen lässt, durch Fachlabore, dann kriegt man häufig ein völlig anderes Ergebnis. Komischerweise ist es in den meisten Tierkliniken und Tierarztpraxen so, wenn die selber untersuchen, dass die gravierenden Wurmbefall feststellen, also gravierende Anzahl von Wurmeiern feststellen, untersucht es ein Fachlabor nach, stellt sich häufig raus, dass es überhaupt nicht ein einziges Wurmei da drin war. Das ist nicht selten, dass das passiert, sondern aus meiner Praxis weiß ich, es passiert ständig und in einer Tour. Und nur ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist einfach auch so, dass es nicht so einfach ist, Wurmeier von anderen Bestandteilen des Kotes zu unterscheiden. Und ob jede Tierarzthelferin da dermaßen geschult ist, dass sie es überhaupt erkennt, was sie da vor sich hat, ich weiß es nicht. Also, wenn man wissen möchte, wo bin ich im Status mit meinem Welpen, dann nehme ich Kotproben, lasse die in einem unabhängigen Labor untersuchen. Und nur wenn ich einen gravierenden Wurmbefall habe, werde ich tätig therapeutisch. Ob es dann die chemische Wurmkur sein muss oder es nicht andere Maßnahmen viel besser tun, können wir vielleicht ein andermal besprechen. Aber nur wenn der Hund krank ist, behandle ich ihn auch.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, ein bisschen weniger Horror und ein bisschen mehr klarer medizinischer Sachverstand bringen uns hier doch deutlich weiter. Das entlastet unsere Welpen und zeigt uns, dass von ihnen für uns überhaupt gar keine Gefahr ausgeht, wenn man angemessen mit dem Thema Würmer umgeht. Würmer und Wurmkorn haben wir jetzt ausreichend besprochen. Ich würde jetzt gerne noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, und zwar die Impfung. Es wird ja empfohlen, Welpen werden in der 8. Woche geimpft, das erste Mal, und werden dann in der 12. bzw. 15. Woche das nächste Mal geimpft. Christoph, da gibt es riesige Impfempfehlungen, was da alles geimpft werden soll. Erzähl uns da mal was zu.
Also die erste Impfung findet ja in der Regel beim Züchter statt.
Ja, genau, in der 8. Woche.
Eine unglaubliche Unsitte, den Hund gleichzeitig zu entwurmen und zu impfen.
Genau.
Und den Hund dann abzugeben. Das bedeutet für den Hund auch immer Stress. Der neue Besitzer kriegt ihn nach Hause. Wie reagiert der Hund? Meistens mit Durchfall und der ersten Erkrankung. Weil das ist einfach zu viel für ihn. Entwurmung, Impfung.
Und neues Zuhause.
Und neues Zuhause, also Stress. Getrennt von den Geschwistern, das erstmal alleine. Man sollte vielleicht auch mit dem Züchter besprechen, dass man keinen Wert auf beides legt. Also, dass man wenigstens die Entwurmung weglässt. Man darf es auch medizinisch eigentlich nicht gleichzeitig entwurmen und impfen. Weil die Entwurmung schwächt das Immunsystem und darauf wird geimpft. Die Impfung muss aber auf ein starkes Immunsystem treffen, weil sonst bringt sie den Welpen völlig aus dem Rhythmus.
Okay.
Und kann zu den ersten allergischen Reaktionen führen. Vielleicht mit dem Züchter nochmal sprechen. Bitte die Sachen trennen oder dem Züchter anbieten. Ich entwurme ihn, sobald er sich eingefunden hat bei mir. Dann aber nicht entwurmen, sondern bitte erst die Diagnose.
Ja.
Gibt es überhaupt Würmer? Haben wir vorhin gelernt. So, das ist das eine. So, und dann stehe ich vor der Entscheidung, impfe ich den Hund nach und was impfe ich nach?
Ja, da gibt es ja einen bunten Strauß. Staupe, Hepatitis, Pavo, Leptospirose, Zwingerhusten und in der Wiederholungsimpfung kommt dann noch Tollwut dazu. Das ist ein ganz schöner Cocktail.
Das ist ein ganz schöner Cocktail und man muss sich dann angucken, was stellt wirklich eine Gefahr für den Welpen dar? Und möchte ich überhaupt impfen? Also impfe ich gegen irgendwas, was mir persönlich Angst macht?
Ja.
Und kann ich mich aber in der Impfung nicht auf das beschränken, was wirklich
sinnvoll ist,
was ich möchte,
was
ich für notwendig halte?
Ja.
Und da könnten wir jetzt die einzelnen Impfungen durchgehen. Sehr belastend ist auch in der schulmedizinischen Literatur so beschrieben, ist die Leptospirose-Impfung. Führt zu vielen allergischen Reaktionen und zu Impfreaktionen.
Okay.
Dann frage ich mich, werde ich meinen Welpen so halten, dass für ihn eine Gefahr von Leptospiren ausgeht?
Was ist eine Gefahr? Also was ist das genau?
Also Leptospiren brauchen eine wunde Hautfläche und direkten Kontakt mit Fäkalien.
Das heißt, mein Hund muss mit kaputter Haut im
eigenen
Urin liegen. Und dann kann er sich daran infizieren.
Richtig. Bei der modernen Hundehaltung ist die Infektion mit Leptospiren denkbar unwahrscheinlich.
Absolut.
Weil diese Haltungsform, dass Hunde in total zugekoteten und zugepinkelten Zwingern leben, wo die Haut schon durch das Liegen in den Fäkalien wund ist, diese Haltungsbedingungen haben wir...
Nein, haben wir so nicht.
Nein. Und die werdet ihr eurem Welpen...
Mit Sicherheit nicht antun.
Nicht antun.
Ja.
So, und das ist der übliche Infektionsweg für Leptospiren.
Ja.
Und unter den modernen Haltungsbedingungen kein Thema mehr. Der letzte größere Leptospirenausbruch war in den 50er Jahren. Und der Name Stuttgarter Hundeseuche, das ist ja so ein Synonym dafür, der rührt von einer Ausstellung von 1899.
Das ist ja schon ein bisschen länger her.
In beiden Fällen, also in den 50er Jahren und auch 1899, ist überhaupt nie geklärt worden, ob das auf Leptospiren zurückzuführen war. Es war viel wahrscheinlicher, dass das Trinkwasser oder das Futter kontaminiert waren.
Ja.
Also große Leptospiren-Seuchenzüge gibt es überhaupt nicht.
Auf einer Hundemesse liegen ja auch eigentlich keine Hunde, die kaputte Haut haben.
Und ja, und die Ansteckung von Hund zu Hund funktioniert sowieso nicht. Also ein Hund mit Leptospirose steckt einen anderen Hund nicht an.
Wichtig.
Die Ansteckung ist immer indirekt. So, und von daher gesehen ist Leptospirose heute eigentlich unter den heutigen Haltungsbedingungen überhaupt gar kein Thema mehr. Die Impfung wird schwer vertragen. Es werden nur 2 bis 3 Leptospirenstämme von über 20 mit zig Subtypen abgeimpft. Selbst wenn der Hund mit Leptospiren in Berührung kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich gerade den Stamm abgeimpft habe, mit dem er konfrontiert wird. Also es ist eine wirklich Überlegung wert, diese schwer verträgliche Leptospirose-Impfung, ob man die nicht weglässt. Es gibt Impfstoffe, die auch ohne das sind. Das kann man jetzt Stück für Stück durchgehen. Parvovirose habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Impfung, weil die Parvovirose an sich kein Primärerreger ist. Damit das einen schweren Verlauf nimmt, wo diese Parvoviren nachgewiesen werden, da sind immer andere Viren, Bakterien und so weiter mit vergesellschaftet. Durch die Parvovirose-Impfung kann man keine schweren Durchfälle verhindern. Dann ist es nicht Parvovirose, dann ist es Corona-Durchfall oder roter Durchfall, Bakteriendurchfall. Fakt ist, hat der Welpe oder Junghund einen starken Durchfall, der erwachsene Hund auch, kommt es da sogar zu Blutungen, ist das behandlungswürdig. Davor schützt auch die Parvovirose-Impfung nicht. Ist aber so ein Horrorbild, die Parvovirose.
Absolut.
Das muss man sich selber überlegen. Wie gesagt, meine dezidierte Meinung ist dazu, und das kommt aus der schulmedizinischen Fachliteratur, der Parvovirus alleine, ohne Begleitinfektion, kann den Hund nicht krank machen, kann nicht zu einem schweren Verlauf führen.
Ja.
Wenn das für den Erreger gilt, dann ist die Frage, warum impfe ich ihn überhaupt?
Dann brauche ich
Weil den die den. Coronaviren, die Rotaviren, die, vor allem die bakteriellen Erreger, die das Geschehen verkomplizieren, die impfe ich ja nicht mit ab. Und die sind an sich, aus sich heraus, auch infektionsfähig. Mhm. Muss man sich genau überlegen, was man da macht.
Und dann haben wir noch Staupe.
Die Staupe muss man gucken, ob man das möchte. Das ist eine typische Kinderkrankheit. Mhm. Tritt natürlich auch verstärkt bei Hunden auf, die der Witterung ausgesetzt sind, vor allem der Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Mhm. Feuchte Liegeflächen, nasses Wetter, also Feuchtigkeit von oben und von unten. Das sind diese typischen Gegebenheiten, in denen Staupe dann ein Junge und Staupe kriegen kann. Das Problem an der Staupeimpfung ist, dass es jede Menge Impfdurchbrüche gibt. Das heißt, die Staupeimpfung ist nicht einmal zuverlässig oder schützt nicht vor Staupe. Ist die Frage, will ich meinen Hund damit belasten?
Die schützt nicht.
Es gibt, wenn es mal epidemisch auftritt,
ja,
sind ungeimpfte und geimpfte Hunde in gleicher Weise betroffen von der Erkrankung.
Dann kann ich es mir auch sparen.
Dann kann ich es mir eigentlich sparen.
Ja.
Und das nennt man so schön Impfdurchbruch. Heißt nichts anderes, die Impfung hat nicht funktioniert.
Okay.
Muss man sich überlegen, ist auf keinen Fall eine Impfung, die man ständig wiederholen muss.
Ja.
Aber das ist eine Kinderkrankheit.
Ja.
Und nach einer Grundimmunisierung macht es überhaupt keinen Sinn, das jährlich nachzuimpfen. Möchte ich nur mal so.
Okay. Das ist wichtig zu wissen, weil das wird ja ganz oft empfohlen, jährlich und noch dies und das. Also da auch genau hinschauen. Kinderkrankheiten braucht man einem 10-jährigen Hund nicht mehr impfen.
Ja, es macht einfach oder wenig
gegen
Sinn.
Gegen Kinderkrankheiten muss man einen 10-jährigen Hund nicht mehr impfen.
Das Nein, auch einen 5-jährigen Hund nicht.
Ja, genau.
Das ist einfach, entweder hat er die Immunität aufgebaut
oder
er schafft es auch von der nächsten Impfung nicht.
Mhm.
Und die ständige Auffrischung macht da überhaupt keinen Sinn.
Dann haben wir noch Hepatitis und Zwingerhusten. Magst du uns
Ja, Zwingerhusten ist... Ach, wie drücke ich das denn jetzt vornehm aus? Die Zwingerhustenimpfung ist medizinisch vollkommener Unsinn. Und wir hatten, ist in den 70er Jahren aufgekommen, wir hatten vor den 70er Jahren in Gesamteuropa keinerlei Probleme mit Zwingerhusten. Dieses Problem ist erst mit der Impferei gegen Zwingerhusten aufgekommen. Also wir haben den Zwingerhusten in Europa erst, genau, wir haben ihn herbeigeimpft. Und gegen Influenza-Stämme impfen zu wollen, ist sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen, weil es gibt viel zu viele, die sind viel zu virulent, das heißt, die verändern sich in einer Tour.
Mhm.
Ich würde mit jeder Influenza-Impfung,
mhm,
übrigens auch mit den jetzt modernen Corona-Impfungen,
mhm,
ich laufe immer hinterher,
mhm,
weil die Erreger verändern sich viel schneller, als ich meinen Impfstoff anpassen kann. Die Erreger laufen ja immer voraus.
Ja.
Und sollte es mir gelingen, einen Erreger abzuimpfen, dann geht in die ökologische Nische der nächste rein.
Ja.
Also Influenza-Impfungen sind medizinisch eigentlich gar nicht begründbar, weil ich laufe immer hinterher.
Der Virus ist schneller.
Die Viren sind schneller,
mhm,
und vor allen Dingen kann man nicht im Fall der Influenza-Impfung beim Hund, also Zwingerhustenimpfung beim Hund, ist es so, dass ich die Krankheit erst herbeigeimpft habe.
Ja.
Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob wir weniger Erkrankungen beim Hund hatten.
Genau.
Das lassen wir so mal stehen. Und auch bei anderen Influenza-Impfungen beim Hund, beim Pferd, beim Menschen habe ich keinerlei Reduktion der akuten Atemwegsinfektion.
Also es gibt da, durch die Impfung gibt es nicht weniger
Atemwegsinfektionen. Es mag sein, dass es dann mit dem Influenza A abgeimpften Patienten, dass es da weniger Influenza A gibt. Dafür kriegen die einen Influenza B.
Ja.
Und der Verlauf ist in der Regel nicht schwächer, wie immer behauptet wird, sondern stärker. Und von daher gesehen machen Influenza-Impfungen allgemein medizinisch überhaupt keinen Sinn.
Gut.
So, und die, wie gesagt, die Influenza-Impfung beim Hund hat diese Krankheit erst herbeigeführt. Sie ist belastend, bitte weglassen. Das ist der letzte Unsinn.
Unbedingt.
Und man kennt es aus der Praxis, die Hunde sind munter geimpft gegen Influenza, also gegen Zwingerhusten, und ständig kommt beim Tierarzt die Diagnose, ihr Hund hat Zwingerhusten. Warum protestiert eigentlich keiner und sagt, hör mal, ich habe meinen Hund hier für teuer Geld impfen lassen.
Ja.
Wie kannst du hier Zwingerhusten diagnostizieren? Also, die Impfung bringt überhaupt nichts und diese doch gehäuft auftretenden oder häufig auftretenden, mittlerweile häufig auftretenden Hustenprobleme beim Hund,
ja,
haben wir erst, seitdem diese Impfung eingeführt worden ist. Also bitte diese Impfung komplett streichen.
Okay, dann haben wir noch eine, glaube ich, und zwar Hepatitis.
Hepatitis haben wir überhaupt kein Problem mehr mit. Also das ist seuchenhaftes Welpensterben. mit einem Lebererreger ist im Augenblick überhaupt nicht mehr, ist überhaupt kein Thema.
Okay, gut. Und dann kommt ja noch in der 12. bis 15. Woche, da wird ja dann nochmal gerne nachgeimpft, da kommt die Tollwutimpfung dazu.
Ja.
Da wird ja gesagt, Tollwut muss man auf jeden Fall impfen.
Naja gut, wir sind seit zig Jahren tollwutfrei in Deutschland. Ich muss leider Tollwut impfen, wenn ich in Europa über die Grenzen will.
Ja genau, fürs Ausland.
Quasi. Fürs Ausland muss ich impfen, im Inland besteht keine Impfpflicht, fürs Ausland besteht die Impfpflicht.
Und auf vielen Hundeschulen, wenn man in eine Hundeschule will und sowas. Ja.
Meine Empfehlung ist, es gibt keine Tollwutimpfung, die in Deutschland zugelassen ist, die nicht mit Aluminiumoxid, also mit Aluminiumverbindungen versetzt ist. Und viele von denen enthalten auch noch Quecksilber als Konservierungsmittel.
Puh.
Die Impfung ist also allein durch die Adjuvantien sehr belastend. Die Frage ist wirklich, ob es Sinn macht, die mit den anderen Erregern zusammen zu impfen.
Ja.
Wenn man das jetzt will, macht es aus meiner Sicht Sinn, die Tollwutimpfung von den anderen Impfungen abzukoppeln, zumal die sowieso ein ganz anderes Impfschema hat.
Also das heißt, man lässt dann in der 8. Woche die erste Impfung machen, wenn man das denn dann möchte. Das
macht der Züchter ja noch.
Genau, das macht der Züchter. Dann in der 12. oder 15. kann man dann ja nochmal die Impfwiederholung machen.
Wenn man jetzt nach den Ausführungen, wenn man sich jetzt selber entschließt, ich sage, ich möchte es für meinen Welpen aber doch, zum Beispiel, ich habe sehr viel Angst vor Staub oder Parvo.
Genau.
Obwohl die Impfungen, wie gesagt, nicht richtig funktionieren. Wenn man es trotzdem machen möchte, impft man das. Und erst 4 Wochen später, wenn man dann ins Ausland reisen will mit dem Hund, die Tollwut.
Okay.
Bei der Tollwut bitte nicht irritieren lassen. Das Impfschema ist von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Ja.
Dieses Nachimpfen nach kurzer Zeit und dann nochmal und dann nochmal entspricht keinem Impfschema von irgendeinem Hersteller.
Ja.
Genau gucken, wie oft muss ich eigentlich impfen.
Ja.
Viele Impfstoffe, die werden nach einem halben Jahr oder Jahr nochmal nachgeimpft, aber dann gilt für alle Impfstoffe nur alle 3 Jahre Tollwut.
Nur alle 3 Jahre.
Nach der Grundimmunisierung. Es gibt auch Impfstoffe, ich impfe einmal und brauche gar keine Grundimmunisierung und impfe dann wieder alle 3 Jahre. Also genau hingucken, sich selber im Internet schlau machen, in dem Impfausweis, wie oft muss ich eigentlich impfen? Es gibt genug Tierarztpraxen, die sagen, Tollwut muss jedes Jahr geimpft werden. Vollkommener Unsinn.
Stimmt nicht. Man muss bestimmt das nicht jedes Jahr. Sehr gut. Ja.
So, und wie gesagt, die Tollwutimpfung ist durch die Adjuvantien sehr belastend.
Ja.
So wenig wie irgend möglich.
Ja, okay. Das ist gut zu wissen. Perfekt. So, liebe Zuhörer, das war nun der erste Teil von unserem Podcast Mein junger Hund. Wir hoffen, dass wir Ihnen zum Thema Impfung und Wurmkuren einige Entscheidungshilfen an die Hand geben konnten. Die Themen Fütterung und sonstige medizinische Versorgung folgen im nächsten Teil. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Bis bald, Ihre Stefanie Rabanus.